nothing.
Hello, good night. Mr. Warner, join me.
Okay, lass uns langsam wieder Platz finden und dann können wir weitermachen.
In Herbst 2004 war ich nur 24 Jahre alt und im Oktober ist mein Sohn Shane geboren, 2004. Und damals war ich vielleicht ein bisschen selbstzentriert. Ich war jung. Denk mal an einen jungen Mann, der nur 24 Jahre alt ist, der vielleicht in ein schönes Land wohnt und das er einen ziemlich guten Job gehabt hat. Aber als Shane zu uns kam, habe ich eine Gelegenheit gehabt, eine große Gelegenheit gehabt, mein ganzes Leben sich zu verändern. Alles, was wir gekannt haben, vor Shane zu uns kam, war total anders. Und ich finde es auch sehr schön. Und wir erleben das zusammen ein bisschen hier in der Gemeinde mit den Babys. Wenn ein Baby in die Welt kommt, dann sehen wir die neue Liebe, die die Eltern für das Baby haben. Und ich finde es sehr schön. Vor Kinder in die Welt kommen, haben wir tatsächlich Liebe. Wenn wir unsere Hochzeit haben, dann haben wir eine Gelegenheit zur Welt zu sagen, schau mal hier, ich habe so große Liebe für diese Frau. Ich werde alles machen für diese Frau. Aber wenn das Baby zu mir kommt, wenn Shane zu mir gekommen ist, wenn ich Shane in die Hände genommen habe, dann habe ich eine andere Liebe gehabt. Und sofort kann ein Mann, der jung ist, im Kopf denken, ich werde alles für das Kind geben. Wenn ich mein Geld geben muss, dann mache ich das. Wenn ich meine Ruhezeit geben muss, dann mache ich das. Wenn ich mein Leben für das Kind geben muss, dann mache ich das. Und ich denke, Gott hat die Kinder so gemacht, dass wir einen Blick in der himmlischen Liebe haben. Ich denke, dass Gott und natürlich die Ehe auch, aber Gott hat die Familie so gemacht, dass wir eine Gelegenheit haben, himmlische Liebe zu erfahren. Und ich finde es sehr schön. Aber was wir auch sehen, ist, dass die Liebe, die wir in der Familie haben, ist nur ein Beispiel von der Liebe, die wir haben sollen, nicht nur für die Familie, sondern für anderen auch. Und nicht nur für anderen, aber hauptsächlich für Gott. Letztes Wochenende, heute und nächstes Wochenende werden wir ein bisschen Zeit verbringen, durch ein paar Punkte von der Eckstein-Gemeinde Philosophie zu reden oder zu erklären. Und heute möchten wir über das Thema Gott fokussiert reden. ein Punkt von der Philosophie von der Ecksteingemeinde ist, dass wir Gott fokussiert sind. Natürlich, jeder wird das sagen. Jede Gemeinde wird sagen, ja, wir sind Gott fokussiert. Aber wir müssen zeigen, wir müssen erklären, was das tatsächlich bedeutet. Und jetzt müssen wir an Matthäus 22 anschauen. Matthäus 22, ein Text, der ziemlich bekannt ist. Und vielleicht, als wir zuerst den Text lesen, werden wir denken, diese Stelle ein bisschen einfach ist. Wir werden Matthäus 22, 34 bis 40 vorlesen, aber heute möchten wir nur mit dem ersten Teil arbeiten. Matthäus 34 bis 40. Als nun die Pharisäer hörten, dass er den Sadduzäern den Mund gestopft hatte, versammelten sie sich. Und einer von ihnen, ein Gesetzgelehrter, stellte ihm eine Frage, um ihn zu versuchen, und sprach: Meister, welches ist das größte Gebot im Gesetz? Und Jesus sprach zu ihm: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Das ist das erste und größte Gebot. Und das zweite ist ihm vergleichbar: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängen das ganze Gesetz und die Propheten. Hier, fast am Ende des Buches, Kapitel 22 von 28, sehen wir, wie die Leiter, die religiöse Leiter, und hier haben wir die Pharisäer, die Sadduzäer, die haben versucht, Jesus umzubringen tatsächlich. Und sie haben diese kleinen Prüfungen gemacht. Sie mussten sehen, was wird Jesus sagen, wenn wir sehr schwere Fragen stellen. Aber Jesus hat gezeigt, dass er kein Problem tatsächlich hat mit schweren Fragen. Er hat einfach die Wahrheit gegeben und die haben etwas gelernt. Und hier haben die Pharisäer gesehen, wie Jesus mit den Sadduzäern gearbeitet hat. Und jetzt kommen sie vorne und sie haben eine Frage zu stellen. Und wir müssen sehen hier, nicht uns, aber die Pharisäer, sie müssen sehen, was wird Jesus sagen, wenn wir eine sehr schwere Frage stellen. Im Alten Testament haben wir viele Gesetze, nicht wahr? Einige schreiben, dass wir, oder im Alten Testament haben die Pharisäer gedacht, dass sie fast 613 Gebote gehabt haben. Und jetzt müssen sie eine Prüfung machen, zu sehen, ob Jesus diese Frage antworten kann. Was ist am wichtigsten vom Gesetz? Was ist am wichtigsten hier, wenn die Pharisäer fragen, ob ein Gesetz größer als die anderen ist? Und Jesus sprach zu ihm, Vers 37, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deinem ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Wie ich gesagt habe, natürlich, wenn wir heiraten oder wenn wir ein Kind bekommen, denken wir, dass wir tatsächlich Liebe verstehen. Aber Jesus hat hier uns gesagt, dass wir eine Liebe haben sollen, die nicht nur für unsere Familie ist, aber hauptsächlich für Gott, eine Liebe für Gott. Er hat gesagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Und das ist am wichtigsten. Wenn Jesus sagt, dass Gott zu lieben sehr wichtig ist, dann ich möchte hören, ich möchte denken, was bedeutet das? Was soll ich tun mit diesen Worten? Wir müssen Gott lieben. Und hier sehen wir, dass wir nicht nur Gott lieben, aber wir müssen Gott zuerst lieben. Und wie ich gesagt habe, wir haben viele Sachen in der Welt, die wir lieben. Meine Frau, meine Kinder, ab und zu Fußball, Essen, Urlaub. Es gibt verschiedene Sachen, die wir lieben im Leben. Aber Gott hat es ganz klar und deutlich gemacht, dass wir Gott zuerst lieben müssen. Wenn ich über Kinder oder meine Frau rede, dann habe ich etwas konkret zu sehen, zu tasten. Und ich kann denken, die Liebe für meine Frau oder meine Kinder ist ein bisschen einfacher zu verstehen, weil meine Frau steht neben mir oder meine Kinder neben mir auch. Aber wenn ich sage, ich muss Gott zuerst lieben, dann wie soll ich das verstehen? Wie kann ich das machen? Ich kann Gott nicht sehen, aber ich verstehe, dass er dabei ist. Sein Geist ist hier, aber ich kann nicht Gott sehen. Wie soll ich dieses Prinzip anwenden? Zuerst müssen wir uns erinnern, dass Gott eine Person ist. Und er ist nicht nur eine Idee, er ist nicht nur etwas, ein Thema zu lesen in der Bibel. Gott ist tatsächlich eine Person. Und das bedeutet, dass wenn wir die Bibel lesen oder wenn wir die Bibel studieren, das bedeutet, dass Bibelstudium nicht der Endzweck ist. Natürlich möchten wir die Bibel studieren. Und wir sind eine Gemeinde, wo wir jedes Wochenende die Bibel predigen. Nicht auswendig, sondern auslegen. Wir bringen eine Stelle zu euch und wir sagen, hier ist, was die Bibel sagt. Und uns ist es sehr wichtig, dass wir die Bibel verstehen. Und wir gehen durch die Bibel und wir möchten verstehen, was die Worte tatsächlich sogar auf Hebräisch und Griechisch bedeuten. Und dann sagen wir etwas. Wenn wir sagen, Gott hat gesagt, dann muss es von der Bibel kommen. Aber wir sagen auch, Bibelstudium ist nicht der Endzweck. Wir möchten nicht, dass die Eckstein-Gemeinde Berlin ein Bibelstudium-Zentrum ist, wo wir kommen zusammen, wir studieren die Bibel, wir studieren die Bibel und dann wir gehen zu Hause und nichts verändert ist. Wir mögen nicht einfach etwas im Kopf stecken und nichts im Herzen. Das ist nicht die Eckstein-Gemeinde. Wir mögen Gott lieben mit all unserem Herzen. Wir müssen auch uns erinnern, dass Gott zu lieben bedeutet mehr als Liebe für die Gabe, die Gott uns gegeben hat. Wir müssen Gott lieben mehr als die Gaben, die gute Sachen, die er uns gibt. Zum Beispiel, in einer neuen Gemeinde können wir sehr schöne Erfahrungen haben. Wir kommen zusammen am Sonntagabend, wir haben Gottesdienst zusammen, wir essen zusammen, wir machen neue Veranstaltungen und wir denken, wow, das macht so viel Spaß, in der Eckstein-Gemeinde zu sein. Wir haben Hauskreis läuft gut so weit. Und wir können gute Beziehungen aufbauen und wir können denken, wow, ich liebe die Eckstein-Gemeinde, weil ich Beziehungen habe, weil wir gute Sachen zusammen machen. Und ich habe nichts dagegen, diese Sachen. Aber im Herzen, wenn ich sage, dass ich die Eckstein-Gemeinde liebe, weil wir machen so schöne Sachen oder weil wir bekommen gute Gaben, dann habe ich ein Problem damit. Weil Gott hat nicht gesagt in Matthäus 22, dass wir alle die guten Sachen, die Gott uns gibt, lieben mit allem Herzen und so weiter. Er hat gesagt, dass wir tatsächlich Gott lieben sollen. Gott muss im Zentrum bleiben. Es gibt ein paar in der Bibel, ein Volk in der Bibel, das mehr Liebe für die Gaben gehabt hat als für Gott. Und das war nicht richtig. Sie sind beschreibt in Hebräerbrief 3, 7 bis 11. Wir können diese Stelle aufschlagen. Hebräerbrief 3, 7 bis 8. Eine Hebräerbrief 3, eine gute Stelle für uns, zu wissen, wie wir einander ermutigen sollen. Aber schau mal hier, in Kapitel 3, Vers 7, haben wir hier in diesem Text darum, wie der Heilige Geist spricht, heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht wie in der Auflehnung am Tag der Versuchung der Wüste, wo mich eure Väter versuchten, sie prüfen mich und sahen meine Werke 40 Jahre lang. Was hat Gott für das Volk Israels gemacht für 40 Jahre lang? Nicht so viel. Er hat nichts getan für das Volk. Sie haben einfach Sonnenbrand gehabt. Sie haben schwere, tatsächlich schwere Zeiten. Gott hat nicht versorgt für das Volk. Sie haben nichts zum Essen gehabt. Sie haben nichts zum Trinken gehabt. Ist das, was wir im Alten Testament sehen und lernen? Nein, Gott war dabei. Gott selbst hat das Volk durch die Wüste geführt. Und er hat für das Volk versorgt. Er hat Essen gegeben. Er hat Getränke gegeben. Er hat Wasser gegeben. Aber sie waren nicht zufrieden, das Volk. Vers 10. Darum wurde ich zornig über jenes Geschlecht und sprach, immer gehen sie in ihrem Herzen in die Irre. Und sie haben meine Wege nicht erkannt, so dass ich schwor in meinem Zorn, sie sollen nicht in meine Ruhe eingehen. Sie haben nicht Gott im Zentrum gehabt. Sie haben nicht geglaubt, sie haben nicht die richtige Liebe für Gott gehabt. Vielleicht haben sie mehr Liebe für die Sachen, die in Ägypten waren, aber nicht für Gott selbst. Das bedeutet auch, dass wir müssen Gott lieben mehr als die Schöpfung. Wir müssen Gott lieben mehr als die Schöpfung. Natürlich haben wir sehr schöne Jahrzeiten hier in Deutschland. Und heute waren wir uns, haben wir uns gefreut, weil wir so viel Sonne gehabt. Es war wunderbar schön heute. Und die Felder, die neben uns sind, waren komplett und total grün. Das Wetter war auch sehr kalt, aber wir haben gedacht, wow, was für eine Gelegenheit, einen sehr schönen Tag zu genießen. Aber Gott möchte nicht, dass wir die Schöpfung lieben, mehr als Gott selbst. Und viele haben das gemacht. In Römerbrief 1, 25 sind wir, ja, oder haben wir die Warnung, dass nicht die Schöpfung zu lieben, mehr als Gott. In Römerbrief 1, 25 sagt die Bibel, sie, welche die Wahrheit Gottes mit der Lüge vertauschten und dem Geschöpf Ehre und Gottesdienst erwiesen, anstatt dem Schöpfer, der gelobt ist in Ewigkeit. Amen. Wir müssen nicht die Schöpfung lieben mehr als Gott. Und natürlich müssen wir Gott lieben mehr als Menschen. Wir haben hier in diesem Text, Matthäus 22, zwei Gebote, nicht wahr? Zuerst haben wir, dass wir Gott lieben müssen. Und was kommt am nächsten? Was kommt zunächst? Dass wir anderen lieben, andere Menschen lieben müssen, aber nicht zuerst. Jesus hat gesagt hier in Matthäus 20, dass er hat gesagt in Vers 38, das ist das erste und größte Gebot, dass wir Gott lieben. Wir können das sagen. Wir können sagen, wir müssen Gott lieben. Aber dann kommt die Frage, wie können wir Gott zuerst lieben? Wie können wir in unserer Liebe für Gott wachsen? Weil es ist ein Ding und vielleicht einfach Matthäus 22 zu lesen und sagen, wir müssen Gott lieben. Ja, das verstehe ich. Aber dann essen wir zusammen heute Abend, fahren wir nach Hause und wir müssen wieder leben. Wir müssen mit unserer Arbeit arbeiten. Wir müssen zu Hause unsere Aufgaben fertig machen. Wie können wir Gott zuerst lieben? Und wie können wir in dieser Liebe wachsen? Zuerst, wir können in unserer Liebe für Gott wachsen, wenn wir daran denken, was er für uns getan hat. Thomas hat uns erinnert, letztes Mal, durch das Evangelium. Wir haben mehr später zu sagen, aber denkt mal an Psalm 136. Habt ihr Psalm 136 gelesen? Diese Kapitel finde ich sehr schön. Psalm 136. Man kann fast diesen Text lesen mit zwei Personen, die vorlesen. Immer hier in diesem Kapitel haben wir einen Satz. Das sagt etwas über, was Gott getan hat. Zum Beispiel, Vers 1. Dank dem Herrn, denn er ist gütig, denn seine Gnade währt ewiglich. Dank dem Herrn, Gott der Güter, denn seine Gnade währt ewiglich. Vers 3. Dank dem Herrn, der Herren, denn seine Gnade währt ewiglich. Und wir werden dieses Satz, denn seine Gnade währt ewiglich, oft sehen. Jeder Vers, die wir hier haben, werden wir das sehen. Und wie hat der Autor dieses Kapitel so geschrieben? Vers 4. Ihm, der allein große Wunder tut, denn seine Gnade währt ewiglich. Vers 5. Der die Himmel in Weisheit erschuf, denn seine Gnade währt ewiglich. Vers 6. Der die Erde über den Wasser ausbreitet. Vers 7. Der große Licht der machte. Vers 8. Die Sonne zur Beherrschung des Tages. Vers 9. Den Mond und die Sterne zu beherrschen der Nacht. Und wir haben so einen schönen Blick heute Abend. Wenn man draußen gucken kann und den Mond sehen, Gott hat alle diese Sachen gemacht. Was hat Gott getan für das Volk Israel? Dann können wir weiterlesen hier in Vers 10. Der Ägypten schlug an seinen Erstgeborenen, Vers 11, und Israel aus ihrer Mitte führt, Vers 12, mit starker Hand und mit ausgestrecktem Arm. Und jedes Mal sehen wir immer wieder, denn seine Gnade währt ewiglich. Seine Gnade währt ewiglich. Und wenn wir denken daran, was Gott für uns getan hat, sogar wenn wir einfach draußen schauen und sehen, was Gott hier in Berlin gemacht hat, dann können wir sagen, wow, Gott ist gnädig. Wow, Gott ist groß. Wow, Gott hat für uns so eine schöne Liebe. Wenn wir Zeit verbringen, zu denken an, was Gott für uns getan hat, dann werden wir mehr und mehr Liebe für ihn haben. Aber was machen wir oft? Wir sind beschäftigte Leute, nicht wahr? Wir arbeiten ganz stark, wir haben Familien oder wir möchten Familien anfangen und wir gehen immer weiter, vorne. Lasst uns losgehen. Lasst uns etwas machen. Wir möchten vorne gehen. Aber manchmal müssen wir uns langsam durchdenken. Was hat Gott für uns getan? Und wenn wir mit Dank im Herzen denken, was Gott für uns getan hat, dann werden wir in der Liebe für ihn wachsen. Es gibt noch einen Punkt für uns. Wie können wir in Liebe für Gott wachsen, wenn wir einfach an das Evangelium denken? Wir haben ein bisschen letztes Mal, vielleicht mehr als ein bisschen letztes Mal gehört, wir haben sehr gute Wahrheiten bekommen von Thomas. Aber schau mal an 2. Korinther 4, 3 mit mir. 2. Korinther 4, Vers 3. Und in diesem Text werden wir sehen, wie Gott erklärt, wie wichtig das Evangelium ist für uns. Nicht nur für die, die noch nicht das Evangelium gehört haben, sondern für uns auch, die das Evangelium glauben. 2. Korinther 4, 3. Und er hat gesagt zuerst, wenn aber unser Evangelium verhüllt ist, so ist es bei denen verhüllt, die verloren gehen, bei der Ungläubigen, denen der Gott dieser Weltzeit die Sinne verblendet hat, sodass ihnen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus nicht aufleuchtet, welcher Gottes Ebenbild ist. Ich verstehe, dass er durch ein Thema arbeitet hier in 2. Korinther 4. Aber fast als Nebensatz hat er gesagt, hat Paulus geschrieben, dass das Evangelium sehr einzigartig ist, dass das Evangelium sehr wichtig ist, dass das Evangelium etwas total anderes ist. Weil das Evangelium ist das helle Licht des Christus. Er hat gesagt, das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus. Im Evangelium können wir die Herrlichkeit Christus sehen. Und wenn wir, wie ich gesagt habe, wenn wir über die Liebe des Kindes oder meine Liebe für mein Kind, wenn ich an meinen Sohn Shane denke oder meine Frau, dann kann ich tatsächlich Shane oder alle meine Kinder oder meine Frau sehen. Aber wenn ich an Gott denke, dann kann ich nicht Gott sehen. Aber wenn wir an das Evangelium denken und wenn wir das Evangelium verstehen, dann hat Gott für uns ein helles Licht im Herzen angemacht. Was ist das Licht? Das Licht ist die Herrlichkeit Christi, auf die Herrlichkeit Jesus. Wenn wir sehen möchten, wer Jesus ist, und wie herrlich er ist, dann müssen wir nicht andere Bücher lesen. Wir müssen nicht zum See fahren und dort denken, wow, Gott ist sehr gut. Aber wir können das machen. Ich habe gerade das gesagt, nicht wahr? Aber wenn wir tatsächlich sehen mögen, wie herrlich Gott ist, dann gehen wir zuerst zum Evangelium. Und in der Wahrheit des Evangeliums, wo wir sehen, was Gott für uns getan hat, nicht nur in der Welt, sondern durch Jesus am Kreuz, dann sehen wir, wie herrlich Gott ist. Noch ein Punkt. Wie können wir in der Liebe für Gott wachsen? Wir können wachsen in der Liebe für Gott, wenn wir tatsächlich verstehen, wie kostbar es ist, unsere Rettung zu kaufen. Und wir sehen diese Wahrheit in 1. Petrus 1,17. Und wir verstehen, dass ja, unsere Rettung sehr kostbar war. Aber wir brauchen oft eine Erinnerung. Und das hat Petrus uns gegeben in 1. Petrus 1,17-19. Er hat geschrieben, und wenn ihr denn als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person richtig nach dem Werk jedes Einzelnen, so führt euren Wandel in Furcht, solange ihr euch hier als Fremdlinge aufhaltet. Denn ihr wisst ja, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen mit Silber oder Gold losgekauft worden seid, aus eurem nichtigen, von den Vätern überlieferten Wandeln, sondern mit dem kostbaren Blut des Christus, als seines makellosen und unbefleckten Namens. Ich bin mir nicht sicher, was ihr denkt, aber wenn ich an Silber und Gold denke, dann ich denke, das ist sehr kostbar. Tatsächlich, wenn ich viel, viel mehr Gold habe, dann wäre es sehr schön. Aber in diesem Text sehen wir, wie viel Wert Silber und Gold tatsächlich nicht haben. Weil wir haben etwas sehr, sehr, ja, wertvoller, kann man sagen, oder wertvoll. Wir haben etwas, das so wertvoll ist im Vergleich mit, was wir heute denken, wertvoll ist. Tatsächlich, Silber und Gold. Der Text sagt hier, wir sind losgekauft mit dem kostbaren Blut des Christus. Und es gibt so viele gute Lieder, die wir schon gesungen haben, die zeigen uns, wie wie erstaunlich ist ein Wort, das wir benutzen können. Wie erstaunlich es ist, dass Gott seinen Sohn für uns gegeben hat. Wenn ich tatsächlich denke an was ich gemacht habe in meinem Leben, dann sehe ich, wie erstaunlich es tatsächlich ist, dass Jesus für mich gestorben ist. Aber wenn ich denke nicht an, was ich gemacht habe in meinem Leben, wenn ich nicht durch Sünde denke, wenn ich beschäftige mich mit den Plänen für morgen, wenn ich immer denke, was können wir machen, wir müssen wachsen, wir müssen etwas zu Hause machen, wir müssen mehr mit dem EBTC machen, wir müssen mehr mit der Eckstein-Gemeinde. Alle diese Sachen sind sehr gut. Aber wenn ich das Evangelium an der Seite legen und lassen und ich denke, das, was ich tue, ist am wichtigsten, dann werde ich vergessen, wie wichtig das Evangelium ist. Dann werde ich vergessen, wie erstaunlich es ist, dass Gott für mich Liebe hat. Wir sind nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber und Gold losgekauft, sondern mit dem kostbaren Blut Jesus Christus. Und hier müssen wir daran denken, jeden Tag, dass was Gott für mich getan hat, sehr wunderbar, sehr groß ist. Und wenn ich mich diszipliniere, durch diese Wahrheiten zu denken, dann habe ich eine Gelegenheit, die Wahrheit im Herzen zu stecken, damit die Wahrheit des Jesus mein Herz beherrscht. Und das ist, was wir in Kolosser 3, 16 sehen. Wir können da sehr kurz blättern. Kolosser 3, 16. Die Bibel sagt hier, lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen, in aller Weisheit. Lehrt und ermahnt einander und singt mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern dem Herrn lieblich in eurem Herzen. Wenn das Wort Christus reichlich in meinem Herzen wohnt, dann habe ich die Gelegenheit, mehr und mehr Liebe für Gott zu haben. Und hier haben wir noch einen Punkt zum Thema. Wie können wir in Liebe für Gott wachsen? Wir können in Liebe für Gott wachsen, wenn wir verstehen, wenn wir tatsächlich verstehen, wie viel Vergebung uns ist. Wie viel Sünde Gott vergeben hat. Nicht nur für anderen, sondern für mich selbst. Und jetzt möchten wir kurz zum Matthäus 18 gehen. Matthäus 18. Normalerweise, wenn wir über Matthäus 18 reden, denken wir nicht zuerst an Liebe, sondern an Gemeindezucht. Und das ist, das verstehe ich. Aber wir haben noch auch eine sehr gute Stelle in Matthäus 18. Und wir haben nicht die Zeit, heute Abend durch diese ganze Stelle zu lesen, aber ich möchte ein paar Punkte rausbringen. Hier haben wir das Gleichnis von unbarmherzigen Knecht. Und wir haben einen Knecht. Hier. Jesus hat das Gleichnis gegeben und er hat gesagt, in Vers 23, darum gleicht das Reich der Himmel einem König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Und als er anfing abzurechnen, wurde einer von ihnen gebracht, der war 10.000 Talente schuldig. Das bedeutet nicht 10.000 Euro. Wenn wir einfach denken 10.000 Euro, dann denken wir, das war ein bisschen Geld, vielleicht ein Auto hat er gekauft, das Auto ist kaputt gegangen und jetzt muss er zurückzahlen. Nein, das war nicht 10.000 Euro, das war 10.000 Talente. Und wie viel kostet ein Talent? Viel, viel Geld. Wir haben das durchgerechnet und wir denken, ungefähr 5 Milliarden Euro hat diese Knecht Schuld. 5 Milliarden. Der Punkt ist einfach von Jesus, dass die Summe war unbezahlbar. Es war viel zu viel Geld für diese Kinect zurückzuzahlen. Keine Chance hat er gehabt. Aber was ist passiert? Vers 25, weil er aber nicht bezahlen konnte, befahl sein Herr, ihn und seine Frau und seine Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen und so zu bezahlen. Da warf sich der Knecht nieder, huldigte ihn und sprach, Herr, habe Geduld mit mir, so will ich dir alles bezahlen. Da erbarmte sich der Herr über diesen Knecht, gab ihn frei, und er ließ ihm die Schuld. Und dann sehen wir hier in Vers 28, dass dieser Knecht hinausging, fand er einen Mitknecht, der war ihm 100 Denare schuldig. Den ergriff er, würgte ihn und sprach, bezahle mir, was du schuldig bist. Aber er hat keine Barmherzigkeit für seinen Freund hier und er hat nicht die Schuld vergeben, sozusagen. Vers 31, als aber seine Mitknechte sahen, was geschehen war, wurde sie sehr betrübt, kamen und berichteten ihrem Herrn den ganzen Vorfall. Da ließ sein Herr ihn kommen und sprach zu ihm, du böser Knecht, jene ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich batest. Solltest denn nicht auch du dich über deine Mitknechte erbarmen, wie ich mich über dich erbarmt habe, natürlich soll er das machen. Und voll Zorn übergab ihn sein Herr und folter Knecht, bis er alles bezahlt hatte, was er ihm schuldig war. So wird euch auch mein himmlischer Vater euch behandeln, wenn ihr nicht jeder seinem Bruder von Herzen seiner Verfehlung vergebt. Natürlich haben wir eine Lektion von Vergebung hier. Aber wenn wir verstehen vom Gleichnis, wie viel uns vergeben ist, dann werden unsere Herzen offen sein, mehr und mehr Liebe für Gott zu haben. Wenn ich richtig verstehe, dass alles, was ich getan habe, Gott gesehen hat. Er war dabei, wenn du etwas gesehen hast, das du nicht anschauen sollst. Gott war dabei, wenn du etwas gesagt hast, das total falsch war und du wusstest das. Gott war dabei, als du mit deinem Freund oder mit deinem Kind oder mit deiner Frau oder mit deinem Mann etwas sehr brutal gesagt hast. Gott war dabei. Er hat alles gesehen. Gott war dabei, wenn du wusstest, was du tun solltest, aber das hast du nicht gemacht. Gott war dabei. Und was sagt er zu uns? Er sagt, euch ist vergeben, dir ist vergeben. Ich kann vor Gott stehen und sagen, mir ist vergeben. Und wenn ich das richtig verstehe, dass Gott alle meine Sünde weggenommen hat, dann werde ich mehr und mehr Liebe für Gott in meinem Herzen haben. Und wenn wir mehr und mehr Liebe im Herzen für Gott haben, dann genau wie Matthäus oder Jesus in Matthäus 22 gesagt hat, werden wir mehr Liebe für einander haben. Genau wie wir hier in Matthäus 18 gelesen haben, wenn wir mehr Liebe für Gott haben, dann werden wir mehr Liebe für anderen haben. Und das werden wir sehen nächstes Wochenende, wenn wir durch den nächsten Punkt der Philosophie reden. Wenn wir an uns schauen, oder wenn wir einfach in die Welt anschauen, dann werden wir Probleme haben, weil unsere Herzen es ist so einfach, einen schlechten Einfluss zu haben auf dem Herzen. Aber wenn wir zuerst zu Gott schauen, wenn wir laut Kolosser 3, 1 bis 4, wenn wir droben schauen, wenn wir an Gott schauen, wenn wir an Jesus schauen, dann werden wir die richtigen Grundlagen haben, mehr und mehr Liebe für Gott zu haben. Lasst uns beten. Großer Gott, wir mögen dir danken für alles, was du tatsächlich getan hast für uns. Wenn wir im Alten Testament lesen, wir sehen, wie der Psalmist geschrieben hat, dass alles, was du gemacht hast, ist sehr wunderbar. Und durch seine Schöpfung, durch seine Werke können wir sehen, deine Eigenschaften. Wir können sehen, wie wunderbar du bist. Aber wenn wir auch einen Moment, ein paar Minuten verbringen, das Evangelium zu verstehen, dann sehen wir tatsächlich, wie viel Liebe du uns für uns hast. Wenn wir denken, dass wir, als wir Sünder waren, dass Jesus für uns gestorben ist, dann sehen wir, wie groß deine Liebe für uns ist. Und wir mögen eine Gemeinde sein, die Gott im Zentrum hat. Wir mögen immer an dir denken, wir mögen immer diese Wahrheiten wahrnehmen. Wir mögen nicht vergessen, wir mögen nie vergessen, was du für uns getan hast. Und wenn wir Liebe für dich haben, wenn wir tatsächlich dich lieben, dann werden dann wirst du im Zentrum bleiben. Hilf uns, das Ziel zu erreichen. Du weißt auch, Gott, wie viele Einflüsse in der Welt sind. Es gibt viele Einflüsse, die uns beeinflussen mögen, damit wir weg von dir fahren und gehen. Aber das mögen wir nicht machen. Wir mögen immer bei dir bleiben. Und wir freuen uns sehr, dass die Kraft und die Gnade, die wir brauchen, mit dir zu bleiben, kommt tatsächlich von dir und nicht von uns. Bewahrst du uns bitte, sei mit uns und führst diese Gemeinde zu deiner Ehe. Amen.